Kennt ihr die Geschichte von Martin Luther? Ich erzähle euch nicht seine ganze Lebensgeschichte. Aber doch der Teil aus seinem Leben, der für ihn alles verändert hat. Martin war Mönch in Deutschland. Da sind wir im 16. Jahrhundert. Und er war auch fleissiger. Er hat alles gemacht, was man ihm aufgetragen hat. Und er hatte ein Ziel. Er wollte Gott gefallen. Aber er hatte ein Problem. Er hat den gerechten Gott, der die Sünder bestraft, nicht gerne haben können. Denn Martin hat alles probiert, vor dem Gott gerecht zu sein. Das heisst, keine Fehler zu machen. Aber es ist ihm nie gelungen. Nie ist es ihm gelungen, ohne Fehler, ohne Sünde zu sein. Und es ist so weit gekommen, dass Martin Gott sogar hat angefangen zu hassen. Er hat gesehen, Gott ist so ungerecht. Er verlangt von mir, dass ich fehlerfrei bin, für das ich in den Himmel komme. Aber das schaffe ich ja gar nie. Also kann gar nie Versöhnung zwischen mir und Gott geschehen. Ich bin sowieso verloren. Ich hasse den Gott. Und dieser Kampf hat lange in ihm gebrodelt. Inzwischen war Martin bereits geweihter Priester und hat immer noch damit gekämpft. Und um seine brennenden Fragen zu klären, hat er sich nach Wittenberg ins Theologiestudium versetzen. Und da, eines Tages, liest Martin den Römerbrief. Und was er da liest, verändert sein ganzes Sein und Wesen. Zu diesem Tag schreibt er selber: Da erbarmte sich Gott meiner. Da erbarmte sich Gott meiner. Tag und Nacht war ich in tiefe Gedanken versunken. Er hat über den Römerbrief nachgedacht, bis er es verstanden hat. Und dort hat er gelesen: Der Gerechte lebt aus dem Glauben. Was heisst das? Plötzlich ist es ihm so klar geworden, wie wenn ihm Schuppen wäre von den Augen gefallen. Ja, das heisst, wir Menschen können ja gar nie Gott gerecht werden aus eigener Leistung. Das ist ja wirklich nie zu schaffen. Ich bin ja nicht der Einzige. Oh, hat das gut da. Jetzt kommt aber die frohe Botschaft. Gott schenkt uns diese Gerechtigkeit. Gott selber hat das vollbracht, was wir nie schaffen können. Und er schenkt es uns, wie wenn wir das hätten gemacht. Und wie ist das vonstatten gegangen? Gott ist Mensch geworden. Das ist Jesus Christus. Jesus hat ohne Fehler gelebt, hat jedes Gebot von Gott gehalten und hat sich dann als Unschuldiger ans Kreuz lassen. Und hat dort das, was wir nicht schaffen, mit Gott versöhnen können. Und da hat Martin verstanden, alle meine Fehler, da wo ich Gott nicht gerecht werde, das hat ja Jesus auf seine Schultern genommen. Das heisst, Gott kommt mir ja entgegen. Das ist ja ganz ein anderer Gott, als ich bis jetzt gemeint. Ja, wer das glaubt, ist von Gott angenommen, per sofort. Die Bibel sagt dem, gerecht vor Gott sein. Vorher hat er gedacht, es ist ja völlig unmöglich und Gott bestraft mich noch dafür. Und jetzt hat er es verstanden gehabt. Gott weiss, dass ich es gar nicht schaffe und hat es darum für mich gemacht. Ja, der Martin ist jetzt ganz aufgeregt, der ganzen Universität herum, und hat allen von seiner Entdeckung erzählt und was da eigentlich in der Bibel steht. Ja, jetzt könnt ihr fragen, hat man denn vorher die Bibel nicht gelesen? Ja, denkt, einem Volk war es verboten, die Bibel selber zu lesen. Man hat gesagt, der versteht das sowieso nicht, für das muss man studiert sein, für das muss man geweihter Priester oder weiss nicht was sein. Und jetzt, als er es selber gelesen hat, hat er es verstanden. Von da hat er Gott ganz anders gesehen. Plötzlich hat er ihn gesehen als den liebenden Gott, der für dich alles tut. Und jetzt hat er ihm ein anderes Feuer angebrannt. Das Feuer für Gott. Und das erste Mal hat ihn eine grosse Liebe für den Gott erfüllt. Er hat immer wieder die ganze Bibel durchgelesen, um es nochmal nachzulesen, um ganz sicher zu sein. Und am 31. Oktober 1517 schliesslich hat Martin an der Tür der Schlosskirche in Wittenberg ein grosses Plakat angeschlagen. Darauf hat man 95 Thesen lesen. Man hat also 95 Sachen lesen, die Martin erkannt hat, da braucht unsere Kirche Erneuerung. Es gibt Bereiche, wo Gott seine Kirche verändern möchte. Und da sind so Sätze drauf gestanden wie: Der Papst sei nicht Gott, auch wenn er das behaupte. Oder: Für den Himmel zu kommen, braucht niemand mehr Geld an die Papstkirche zu zahlen. Es reicht, wenn man an Jesus als Erlöser glaubt. Das hat Kreise gezogen. Später sehr grosse Kreise. Eine ganze Aufregung. Und schliesslich ist es in die ganze Welt rausgegangen. Unter vielen Christen ist eine Erneuerung geschehen. Man hat ihm Reformation gesagt. Das ist auch bei uns in die Schweiz angekommen. Zur ähnlichen Zeit hat es nämlich auch bei uns Leute gegeben, die selber wieder die Bibel anlesen und das Gleiche erkannt haben. 1819 hat man in der Schweiz entschieden, wir wollen jedes Jahr an die Reformation zurückdenken. Der erste Sonntag nach dem 31. Oktober ist darum zum Reformationssonntag geworden. Im 2017 haben wir 500 Jahre Reformation gefeiert. Auch wir hier in der Schweiz. Und wir haben neu wieder darüber nachgedacht, wie echt das heute sei. Ob es echt lange, dass es vor 500 Jahren eine Erneuerung gegeben hat. Oder ob es echt wieder mal dran sei. Die Antwort finden wir in der Bibel selber. Ich lese nochmal den Vers aus dem Römer 12, den Vers 2. Ihr seht ihn vorne eingeblendet. Wenn es dann kommt. Ja, es kommt dann schon. Also, wir lassen ihn mal machen und vielleicht taucht er noch auf. Sonst tust du schon die abbrechen und wieder neu starten. Der Computer ist noch am Schlafen. Also, wir schauen trotzdem den Römer 12 noch einmal zusammen an. Ah, wunderbar. Wichtig dabei ist jetzt zu beachten, der Paulus sagt das zur Gemeinde. Zur Kirchgemeinde, würde man heute sagen. Also, er sagt: Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Das heisst, geht auch als Kirchgemeinde nicht jedem Trend hinten nach. Prüft, ob es von Gott ist. Passet euch nicht in allem der Gesellschaft an. Prüft, ob es gut ist oder nicht. Sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Das heisst, seid beständig bereit, euch von Gott zu verändern. Gott will unseren Sinn, unsere Gedanken, unsere Ziele als Kirchgemeinde mitbestimmen. Wir sind seine Kirche, er ist unser Haupt. Und Gott ist der, der weiss, wie man die gute Botschaft heute noch am besten so verkünden kann, dass es die Leute verstehen können. Er kennt uns, er weiss, was unsere Jungen bewegt, wie wir als Kirchgemeinde die Jungen abholen könnten, damit wir für sie zu einem geistlichen Daheim werden, wo sie dürfen Fragen stellen, Antworten bekommen, wo sie dürfen lernen, im Glauben unterwegs sein. Der Herr weiss auch, was unsere Senioren brauchen. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Was ist echt Gottes Wille für unsere Kirchgemeinde? Ihr seht jetzt ein Bild. Das ist die Reformatoren-Gedenkstätte in Genf. Die Reformatoren haben einen Satz geprägt. Ecclesia semper reformanda. Heisst übersetzt, die Kirche muss stetig erneuert werden. Das meint nicht etwa jedes Jahr eine Neustrukturierung oder jedes Jahr alles auf den Kopf stellen. Nein, so ist es nicht gemeint. Aber dass auch wir als Kirchgemeinde immer wieder mal innehalten und uns fragen, was ist eigentlich Gottes Wille? Sind wir noch auf seiner Spur? Leben wir noch Kirche, wie er das möchte? Was sagt er denn eigentlich zum Thema Kirchenleben? Und das dürfen wir aus einer Erwartung heraus fragen, weil Gott Pläne hat für unsere Kirchgemeinde. Ist doch eigentlich wunderbar. Er kümmert sich um uns. Er kennt unser Dorf. Er weiss, was Leute brauchen. Und so wollen wir ihn doch vorausgehen. So wie wir es beten im Unser Vater. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und denkt, bereits im Alten Testament hat es kleine und grosse Reformationen gegeben. Unter anderem eben in den beiden Büchern Esra und Nehemia. Die beiden Bücher nimmt man oft zusammen. Esra und Nehemia waren ja Zeitgenossen. Und beide Männer hatten eine Vision von einer Erneuerung. Man könnte auch sagen, eine Vision von einer Wiederherstellung. Ihr seht auf dem nächsten Bild zwei Mauern. Die grosse Mauer ringsum war die ganz reale Stadtmauer von Jerusalem, die man eben dringend erneuern musste. Die Predigreihe mitverfolgt haben, wissen um diese Geschichte. Drinnen seht ihr jetzt aber eine zweite Mauer. Und das ist die Mauer der Herzen. Das meint, auch die Herzen, das Denken vom Volk, musste erneuert werden, neu auf Gott ausgerichtet. Und jetzt wollen wir bei uns her schauen. Was lernen wir aus den Büchern Esra und Nehemia? Welche Bereiche sind für Gott besonders wichtig? Auf was können wir schauen? Durch was möchte er eine Erneuerung schenken? Wir wollen uns auf 6 Bereiche konzentrieren. Ihr seht sie vorne eingeblendet. Der erste Bereich ist das Thema Gebet. Der zweite Bereich, den wir anschauen, ist die Kraft der Bibel, vom Wort Gottes. Der dritte Bereich ist Gemeinschaftsleben und Kleingruppenzeit. Das vierte habe ich überschrieben mit dem Wort in der Welt, aber nicht von der Welt. Das fünfte, bauen mit dem vorhandenen Material. Der sechste Bereich, den wir anschauen, ist wie können wir gabenorientiert unterwegs sein? Bereich 1. Thema Gebet. Das Erste, was wir immer wieder gelesen haben bei Nehemia, er hat gebetet. Wisst ihr noch am Anfang? Ihn hat die Not in Jerusalem von dieser kaputten Stadtmauer so bewegt, dass er als Erstes zu Gott damit ist. Und er hat gesagt, Herr, es bewegt mich. Herr, es beschäftigt mich. Herr, da muss doch etwas passieren. Er hat Gott sein Herz ausgeschüttet. Nicht einmal und nicht zweimal. 4 Monate lang, bis etwas passiert ist. Und auch später, während dem Bauen nachher von der Stadtmauer, hat es ja immer wieder mal brenzlige Situationen gegeben. Das Volk ist angegriffen worden beim Bauen. Sie wollten selber aufgeben und so weiter. Und Nehemia hat gesagt, Leute beten. Der Herr hat die Sache im Griff. Er hat gute Pläne. Tut aber beten, dass wir standhaft sein können im Vertrauen zu ihm. Und lasst uns um alles beten, was wir nötig haben. Nur dank diesen Gebet sind sie vorwärts gekommen. Hat sich etwas verändert. Das Gebet ist ein Ausdruck davon, dass wir zu Gott sagen, wir brauchen dich. Wir schaffen es nicht allein. wirklich in unsere Situation hinein. Gebet ist Ausdruck davon, dass wir Beziehung zu ihm wollen. Gebet heisst, mit Gott reden. Und im Philipperbrief kann man lesen, wir dürfen ihn um alles bitten, in jeder Situation. Wie beten wir als Kirchgemeinde? Oder wie wichtig ist uns das Gebet? Wir wollen doch nicht nur beten, weil es zu einem rechten Christ gehört. Sondern wir wissen um die Quelle, die da ist. Um die lebendige Person, die uns versorgen will. Lasst uns beten, wenn wir zusammenkommen, im Gottesdienst zum Beispiel. Wir wollen beten miteinander für unsere Kirchgemeinde. Für das sich Menschen dürfen willkommen fühlen. Dass Menschen dürfen Gott begegnen, wenn sie in unsere Gemeinschaft, an unsere Anlässe kommen. Wir wollen zusammen beten um Führung für unseren Kirchgemeinderat. Tut auch für mich beten, dass ich mein Amt so ausführen kann, dass es Gott gefällt. Wir wollen miteinander beten für die Not um uns herum, für die Not der Welt. Lasst uns beten für unsere Kinder, die da sind, auch für die vielen Tauffamilien, die jeweils in unsere Mitte kommen. Wir wollen beten für unsere Senioren, die Unterstützung und Kraft brauchen. Gemeinsames Gebet, von Herzen gesprochen, hat eine Allweltskraft. Wir wissen unser Anliegen dann bei dem Herr, dem nichts unmöglich ist. Nebst dem gemeinsamen Gebet während dem Gottesdienst haben wir zum Beispiel das Frühgebet. Am 2. und auch am letzten Mittwoch im Monat, ein wenig früh, am 4. ab 6. hier in Kirche. Da tun wir uns auf Gott ausrichten, legen ihm die persönlichen Anliegen her und dann beten wir für unsere Kirchgemeinde, für unser Dorf. Es gibt auch das sogenannte MIP, Mothers in Prayer, das Müttergebet hier im Dorf. Sie beten vor allem für die Schulen, für die Lehrer, für die Kinder, die unterwegs sind. Wenn es euch interessiert, kommt mich auch fragen. Und was wir auch beim Nehemia lernen, ist, wenn wir heute beten, heisst es nicht, dass es morgen schon eine Tür aufgeht. Manchmal heisst es warten. Warten auf den richtigen Moment, den Gott vorbereitet hat. Bei uns war es auch vor einem Zeitchen so, dass ein paar Junge kamen und gesagt haben, wir wollten eine Jungschar gründen. Aber es war noch nicht dran und wir haben gewartet. Und jetzt, dieses Jahr, war es soweit. Im Oktober hatten wir den ersten Jungschar-Nachmittag. 9 Kinder waren dabei. Jetzt durften wir starten. Gott hat die Türen aufgemacht. Wir kommen zum zweiten Bereich. Die Kraft der Bibel. In Nehemia 8 ist beschrieben, wie das Volk sich versammelt hat und dann haben sie am Esra gerufen. Esra, tu uns aus dem Wort lesen. Wir wollen etwas von Gott erfahren, wie er ist und was er möchte. Tu uns lehren, Esra. Sie haben sich bewusst unter Gottes Wort gestellt. Sie haben gehört und wollen verstehen, damit sie es umsetzen können im Alltag. Aber die Menge Worte in der Bibel sind nicht immer ganz einfach zum Verstehen. Das geht uns heute manchmal so und dann ist es genau gleich gegangen. Und darum hat man nach jedem Abschnitt, den man vorgelesen hat, den Inhalt erklärt. Und das hat die Leute verändert. Wenn sie es verstanden haben, hat sie es verändert. Zu wissen, wer Gott ist, wer wir sind, was Gott für Pläne hat. Antworten finden auf Fragen, das verändert. Es gibt Sicherheit, Geborgenheit, es gibt dir Mut. Wie kann man die Bibel lesen und verstehen? Indem wir zum Beispiel gemeinsam im Gottesdienst oder in den Andachten die Bibel lesen, jemand oder mehrere, die es verstehen, die uns erklären. Indem du selber dich an die Bibel wagst. Und dann du zuerst beten und sag, Herr, hilf mir, den Abschnitt zu verstehen. Dann lese ich einen Abschnitt. Dann nimmst du dir Zeit, um darüber nachzudenken. Vielleicht liest du einen kurzen Kommentar dazu. Es gibt vom Bibellesebund zum Beispiel gute Kommentare. Und dann sagst du Gott, was du verstanden hast und bittest ihn, das im Leben umzusetzen. Bereich 3. Gemeinschaftszeit und Kleingruppenzeit. Im Nehemia lesen wir, dass unheimlich verschiedene Leute an dieser Mauer gebaut haben. Also das waren Priester, die man normalerweise nicht beim Bauen hat angetroffen. Wir hatten Landwirte und Bauern. Fürsten konnten bauen. Handwerker. Alle, die sich zur Verfügung gestellt haben. Und die haben zusammengearbeitet. Was muss das für ein Bild sein? Das ist ein Vorbild für unsere Kirchgemeinde. Trotz unserer Unterschiedlichkeiten sind wir aufgerufen, gemeinsam Kirche zu leben. Dass jedes hier innen kommt aus einer anderen Ecke. Und wir sind geprägt von Herkunft, von Erlebnissen und so weiter. Aber wir sollen gemeinsam Kirche sein. Einer allein ist keine Kirche. Kirche bin nicht ich. Kirche sind wir alle zusammen. Das hat er erlebt. Am Ende Dank, was ist passiert? Ich hatte alles vorbereitet. Und ich konnte nicht dabei sein, wegen Magen-Darm. Und wie ist das gelaufen? Mir hat es nicht abgesagt. Dank dem Kirchgemeinderat, der ist hergestanden und gesagt, wir sind Kirche, ob jetzt Zara da ist oder nicht. Das ist wunderbar. So soll es sein. Dann merken wir, wir brauchen einander. Und wir müssen uns nicht in allen Punkten völlig einig sein. Und doch sollen wir zusammenkommen. Zum Beten, zum Bibellesen, um Gemeinschaft zu haben. Und ich weiss, dass ein paar von uns in Kleingruppen zusammenkommen, um gemeinsam unterwegs zu sein. Viele Christen sagen heute, der Glauben ist etwas Privates. Das geht niemand sonst etwas an. Wenn wir aber in der Bibel lesen, so lesen wir von diesem Aufruf. Kommt zusammen, helft einander. Es ist schwierig, wenn man allein unterwegs ist. Helft einander verstehen. Und ich mache euch Mut. Schliesset nach einem Ort oder einer Kleingruppe an. Wir sagen hier Hauskreise. Und ihr wählt selber, mit wem dass ihr möchtet zusammenkommen und wie so eine Zusammenkunft soll aussehen. Die treffen sich einmal im Monat. Die treffen sich jede Woche. Die essen miteinander zu Nacht. Und gell, das hat nichts mit Stündeln zu tun, wie man das früher gesehen hat. Das hat nichts mit fromm sein müssen zu tun. Im Sinn von, ich muss den allen zeigen, was für ein guter Christ ich bin. Sondern das heisst, ich will Gottes Wort verstehen. Punkt. Ist denn das zu viel verlangt? Überlegt euch, überlegen, ob das etwas für euch wäre. Dann kommt auf mich oder auf jemanden vom Kirchgemeinderat zu und sagt, ich will mich anschliessen oder wir wollen eine neue Gruppe bilden. Und das ist übrigens nicht eine Erfindung von uns heute, sondern das kommt hier aus dem Nehemia 8 raus. Dort hat man Gruppen gebildet. Gell, wenn das Riesenvolk zusammen war, dann hast du keine Zeit gehabt, um zwischen Fragen stellen oder sagen, hey, sorry, das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Dann haben sie Gruppen gemacht und dann hat man es dort miteinander angeschaut. Bereich 4 habe ich überschrieben mit dem Wort in der Welt, aber nicht von der Welt. Das sagt Jesus von uns im Johannes 17. Er sagt, wenn ihr zu Gott gehört, wenn Gottes Geist in euch lebt, so habt ihr mit der Zeit ein anderes Denken, eine andere Art durchs Leben zu gehen. Dann seid ihr nicht mehr von der Welt, dann gehört ihr zu Gott, aber vergesst nicht, ihr seid noch in der Welt. Und dort sollt ihr einen Unterschied machen. Der Nehemia war auch so jemand. Er war mit Gott unterwegs und dann hat er erfahren von seinem Volk, wo nicht auf Gott hat gehört. Und wo selbst verschuldet ist in die Misere gekommen. Jetzt hätte er entweder können sagen, selber die Schuld. Er hätte können kritisieren, überheblich sein, sie verachten, Vorwürfe machen und denken, Hauptsache bei mir ist alles in der Ordnung. Aber das hat er nicht. Er hat sich ihnen zugewendet. Er hat unter ihnen wollen leben. Er hat dort einen Unterschied machen. Und Jesus hat es ja auch so gemacht. Wenn er mit den Menschen zusammen war, dann hat er ja ihnen Vorwürfe um Vorwürfe machen, was sie nicht richtig machen. Aber es steht da in Matthäus 9,36, wenn er mit den Menschen zusammen war, hat er so ein grosses Herz für sie gehabt. Da steht, als Jesus aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er hat sich ihnen erbarmt. Er hat unter ihnen wollen sein. Gott möchte nicht, dass wir uns aus der Welt rausnehmen. Wir sollen uns als Kirchgemeinde nicht abkapseln und sagen, Hauptsache, wir haben es gemütlich, bei uns ist alles in Ordnung. Sondern die Not von uns, von den Menschen ringsherum, soll uns betroffen machen. Wir wollen uns ihnen zuwenden, auch als Kirchgemeinde. Und wir wollen hier im Dorf, in der Gesellschaft, einen Unterschied machen. Die Bibel sagt dem, Salz und Licht sein. Gell, das macht einen Unterschied, ob es in einer Mahlzeit Salz hat oder nicht. So wollen auch wir einen Unterschied machen. Wir sollen uns nicht zurückziehen von der Gesellschaft, sondern engagieren. Wir wollen zu unserem Glauben stehen. Wir wollen dazu stehen, wenn uns jemand fragt, wie bist du unterwegs oder woher nimmst du deine Hoffnung? Wir wollen Gottes Liebe zeigen. Das fällt uns nicht immer gleich schwer. So, dass es die anderen um uns herum auf das Mal fällt, auf eine Lust, so zu leben wie wir. Dass sie viele fragen, was hast du, was ich nicht habe? Bereich 5. Bauen mit dem vorhandenen Material. In beiden Büchern lesen wir davon, dass Bauen ist worden mit dem Material, das sie zur Verfügung hatten. Der Ezra hat geschaut, was überkommen wir vom persischen König für das Fundament vom Tempel wieder zu bauen. Ezra Kapitel 3. Und der Nehemia, der hat als erstes die ganze kaputte Stadtmauer mal angeschaut. Und sieht, ja, jetzt müssen wir schauen, was verhebt noch. Bei uns können wir sagen, was haben wir für gute alte Traditionen, die uns stärken, die sinnvoll sind. Dann hat er gesagt, ja, wo ist etwas kaputt? Wo funktioniert etwas nicht mehr? Wie viel Baumaterial brauchen wir da? Und welches Material haben wir? Das heisst zum Beispiel für uns, lasst uns nicht gerne auf andere Kirchgemeinden schauen. Oh, was machen die? Oh, das müssen wir auch. Oh, sonst stehen wir irgendwo hinten rein. Oh, das geht nicht. Ja, nein. Wir sind doch selber jemand. Wir wollen schauen, wer sind wir? Was haben wir für Leute hier? Wer möchte sich bei uns engagieren? Was brauchen wir? Welche Möglichkeiten haben wir hier im Dorf? Wer unterstützt uns? Es bringt also nichts, mit einem fertigen Projekt zu kommen und das unbedingt einfach durchzuziehen. Und schließlich der letzte Bereich, gabenorientiert. Es geht ein bisschen in den letzten, in den fünften Bereich rein. Jedes hier innen hat Talent und Gaben. Soll ja niemand sagen, ich habe nichts. Es hat es jedes etwas. Sachen, die dir leichter fallen als deinem Gegenüber. Der Ezra war der geborene Theologe. Man hat den Ezra gerufen, wenn man etwas aus der Bibel wollte wissen und verstehen konnte. Dann ist er für ihn gestanden. Der Nehemia hingegen war der geborene Leader, ein vertrauenswürdiger, ein pflichtbewusster und integrer Führer, der logisch konnte denken und sehr strategisch. Dann lesen wir Sie haben einen Gottesdienst gefeiert mit Musikinstrumenten. Sie haben gesungen. Wer von uns hat Begabung in diesem Bereich? Musik, singen. Zeigt euch, liebe Leute. Wir wollen euch sehen. Wir alle sind Kirche. Wir brauchen zum Beispiel nächstes Jahr, wenn wir wieder Allianz-Gottesdienst feiern, noch jemanden am Klavier. Wer von euch kann Klavier spielen? Wir brauchen die. Wir brauchen Leute, die ein Herz haben für die Kleinen unter uns, die bereit sind, zweimal im Jahr im Kindergottesdienst mitzuwirken. Eine Kirche, die weiss, dass Gott uns Gaben geschenkt hat, ist reich gesegnet. Dann nämlich fängt die Kirche an zu leben, wird kreativ und farbig. So wie es Jael hat vorgelesen im Römer 12, Verse 4 und 5. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Gaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus. Jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Gott hat jedem von uns Gaben geschenkt. 6 Bereiche, wo wir uns darauf achten dürfen. Einander anspornen, Ideen austauschen, bewährtes Pflegen, neue Räume öffnen. Das ist einer von diesen Leitsätzen unserer Berner Landeskirche, der auch für uns gilt. Bewährtes Pflegen, neue Räume öffnen. Ihr seht jetzt am Schluss ein paar Fragen eingeblendet, wie immer am Schluss von dieser Nehemia-Predigtreihe, die euch anregen soll, über das Thema ein bisschen weiter nachzudenken. Und wenn du Fragen noch möchtest, mit heimnehmen am Schluss, findest du sie dann beim Ausgang. Amen.